Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, heute wieder hier zu stehen. Letztes Jahr um die Zeit war es so ähnlich. Die ganze Woche gibt es viel zu tun mit der Logistik. Und dieses Jahr ist es besonders herausfordernd, aber ich bin sehr dankbar für eure Kooperation. Und es hat bisher alles gut geklappt und ich bin sehr froh, heute Morgen hier mit euch zu sein. Lasst uns unsere Bibeln aufschlagen. In Jesaja 43, 18 und 19. Unser Leittext für heute, Jesaja 43, die Verse 18 und 19. Und wir lesen hier, Jesaja 43, 18. Und 19, gedenket nicht mehr an das Frühere und achtet des Vergangenen nicht. Siehe, ich will etwas Neues tun, jetzt wird es hervorsprossen. Solltet ihr es nicht wissen? Ich will einen Weg in der Wüste machen und Ströme in der Einöde. Gott wendet sich hier an das Volk Israel in einer schwierigen Zeit. Die Juden waren von ihrem Heimatland verschleppt worden und sie waren in babylonischer Gefangenschaft. Sie schwelgten in den Erinnerungen der Vergangenheit. Sie erinnerten sich, wie Gott das Rote Meer teilte und die Nationen schlug, die ihnen im Weg waren. Gott selbst erinnert sie daran in den Versen 16 und 17. Hier lesen wir nämlich, so spricht der Herr, welcher einen Weg im Meer bahnte und einen Pfad in mächtigen Wassern, der Wagen und Rosse ausziehen ließ, Heer und Macht, da liegen sie allzumal, stehen nicht mehr auf, sind erloschen, wie ein Docht verglommen. Aber dann sagt er, achtet des Vergangenen nicht. Siehe, ich will etwas Neues tun, jetzt wird es hervorsprossen, solltet ihr es nicht wissen? Gott vermittelte seinem Volk, dass er zwar einige wunderbare Dinge für sie in der Vergangenheit getan hatte, aber dass dies noch gar nichts war im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte. Er wollte sie wieder befreien. Er sagt, ich will einen Weg in der Wüste machen und Ströme in der Einöde. Gottes Volk war eingesperrt in einem Land, das ja, von den trockensten Wüsten in der Welt umringt war. Selbst wenn sie von ihren Eroberern flüchten könnten, würden sie es nie durch die Wüste schaffen. Aber Gott würde das Unmögliche für sie tun. Er würde einen Weg für sie bahnen, auf dem sie gehen könnten. Er würde sie mit Wasser versorgen, als sie zurück ins gelobte Land zogen. Und die Verse 20 und 21, da steht, die Tiere des Feldes werden mich preisen, die Schakale und Strauße, weil ich Wasser gegeben habe in der Wüste und Ströme in der Einöde. Und damit zu tränken mein Volk, mein Auserwähltes, das Volk, das ich mir gebildet habe, damit es meinen Ruhm verkündige. Ja, sogar die wilden Tiere würden all die guten Dinge bemerken, die Gott für sein Volk tun würde. Und nicht nur diese Tiere würden Gott loben, sondern auch das Volk Israel würde Gott loben für all die wunderbaren neuen Dinge, die Gott für sein Volk plante. Und das ist das Neue, was Gott schließlich für die Juden tat in dieser Zeit. Sie wurden schließlich von ihrer Gefangenschaft frei, sie überlebten schließlich die schwierige Reise durch die Wüste und kehrten in ihr Heimatland zurück. Als der Herr fragte, solltet ihr es nicht wissen, da sagt er zu seinem Volk, möchtet ihr euch diesem Neuen öffnen? Und ich mag diesen Ausdruck, den man im Englischen hier sagt, to embrace, umarmen. Das kann man im Deutschen nicht so sagen, aber er hat praktisch zu ihnen gesagt, seid ihr bereit, es mit offenen Armen zu begrüßen? Und diese Frage, solltet ihr es nicht wissen, das heißt eigentlich, der hebräische Urtext ist hier das Wort für kennen. Und das Wort kennen in der hebräischen Sprache ist weit mehr als eine bloße intellektuelle Erkenntnis. Es hat zu tun mit einer völligen Hingabe, wie in einer Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau. Dieses Kennen ist eine völlige Empfängnisbereitschaft, eine völlige Umarmung. Der Herr sagt, ich werde etwas Neues tun. Wirst du es mit offenen Armen begrüßen? Wirst du es in deinem Leben empfangen? Nun, warum teile ich diese Gedanken mit euch und diese Verse? Es sind Verse, die in letzter Zeit für mich eine große Bedeutung gewonnen haben. Ich habe ja letztes Jahr um die Zeit, ich nehme an, einige von euch waren auch hier, wo ich erzählt habe, dass ich mich 2014 wieder von meiner Arbeit bei der Europäischen Kommission habe beurlauben lassen, um erst für 3 Monate nach Südamerika zu gehen und dann zurück nach Eugene Pines in den USA, wo ich mich vor 10 Jahren habe ausbilden lassen als Gesundheitsmissionarin, um dort ein bisschen auszuhelfen, um meine Kenntnisse wieder aufzufrischen. Und die Zeit dort war so gesegnet und es war auch sehr offensichtlich, dass man mich dort brauchte. So entschied ich mich, noch ein Jahr dran zu hängen. Ja, und so bin ich dann, also nach dem Camp-Meeting im letzten Jahr, war ich noch eine Weile in Europa, bin im September dann aber wieder zurückgegangen. Und es war eine anstrengende Zeit, die mir bevorstand. Eugene Pines hat immer mehr oder weniger viele Gesundheitsgäste, das schwankt immer, die Anzahl. Und es gab dann eine Zeit, im letzten Herbst begann das, wo ich mir dann vermehrt Gedanken machte, ja, wie soll das dann alles weitergehen, wenn ich dann im nächsten Jahr wieder nach Brüssel zurückkehre zu meiner Arbeit, an diesen weltlichen Arbeitsplatz, wie soll ich das bloß machen? Also hier, die Atmosphäre ist hier so geistlich und das Landleben, es ist so wunderbar, wie wird das dann werden, wenn ich wieder zurück in die Großstadt gehe? Und außerdem hatte ich auch so ja, das Gefühl, ich bin keine gute Gesundheitsmissionarin. Die anderen sind alle besser und das hat mir sehr zu schaffen gemacht. Und es war in dieser Zeit, als diese Verse, es wurde mir bewusst, dass diese Verse auch eine Botschaft für mich haben. Dass ich keine Angst zu haben brauche, auch wenn ich nicht weiß, was kommen wird. Weil nur weil wir etwas nicht sehen, heißt das nicht, dass es nicht begonnen hat. Die Bibel sagt, es wird jetzt hervorsprossen. Und ich habe ganz bewusst die Schlachter-Übersetzung hier gewählt. Also hier steht wirklich das hebräische Wort für Spross. Und als Jesus vom Kommen seines Reiches sprach, sagte er Folgendes, und das steht in Markus Kapitel 4, 26 bis 28, wenn wir da mal aufschlagen können. Markus 4, 26 bis 28. Und er sprach, mit dem Reiche Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen in die Erde wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag. Und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß, denn die Erde trägt von selbst Frucht. Zuerst den Halm, hernach die Ähre, dann den vollen Weizen in der Ähre. Das heißt, bevor man den Halm über der Erde sieht, ist da der Spross unten drunter. Als ich auf Eugene Pines war, habe ich mich wann immer möglich im Gartenbau engagiert. Dort gibt es eine große Farm und ich hatte auch die Möglichkeit, selber einen Garten zu bebauen. Zusammen mit Freunden bebauten wir den früheren Garten von Dr. Agatha Thrash, die im letzten Jahr verstorben ist und die diesen Garten bebaut hatte bis kurz vor ihrem Tod. Und das war so ein großer Segen und es gibt eine sehr lange Aussaat und Erntezeit dort. Und ich war schon mal beeindruckt von den Lehren, die wir lernen können vom Gartenbau. Nicht jeder Same keimt schnell. Es gibt manche Samen, die gehen, da sieht man schon nach ein paar Tagen was. Aber es gibt andere, da dauert es so 2 Wochen, bis man was sieht. Wachstum ist nicht etwas, was in unserer Macht steht, sondern etwas, was Gott wirkt. Also wir können erwarten, dass etwas Neues gewirkt wird, aber wir sollten nicht mit einer schlagartigen Änderung rechnen, sondern mit einem langsamen, kontinuierlichen Wachstum, das aus einem Keimling einen großen, mächtigen Baum macht. Also das ist für mich etwas, was ich nach wie vor nicht fassen kann. Man hat diesen winzigen Samen und da kann sowas Mächtiges draus werden. Und etwas, was gut schmeckt und gut aussieht. Der Text sagt, es wird jetzt hervorsprossen. Gott möchte, dass wir hier verstehen, dass er etwas Neues schaffen wird, das bereits im Prozess ist. Wir können es noch nicht sehen, aber es wurde bereits in Bewegung gesetzt, wie nach einem langen, kalten Winter, wie wenn der Frühling vorbereitet wird, sozusagen, unter der Erde. Jetzt sprießt es auf. Das Wort jetzt weist darauf hin, dass es Gottes Zeitplan ist. Er bestimmt das Wann, das Wie, das Wer. Und das Wachsen und Gedeihen liegt in seiner Hand allein. Wir können nur unseren Teil tun. Und ich denke, wir können alle auf Zeiten zurückblicken, wo Gott in unserem Leben wunderbar eingegriffen hat. Und ich denke da an meine Situation, wie er mich zur Gemeinde geführt hat, wie er mich zur richtigen Zeit mit den richtigen Menschen zusammengeführt hat. Oder wie er mich auch geführt hat mit meiner Arbeitsstelle an der Europäischen Kommission, dass ich dort eine Stelle als Beamtin bekommen würde, die mir das Privileg geben würde, dass ich mir unbezahlten Urlaub nehmen kann, bis zu 12 Jahre. Und so konnte ich mich eben, wie gesagt, als Gesundheitsmissionarin ausbilden lassen und sogar wieder dorthin zurückgehen, um auszuhelfen. Das Wunder am Roten Meer geht weit über das hinaus, was wir spekulieren oder erahnen können. Und das sind neue Dinge, die Gott für uns tun möchte, die darüber hinausgehen, was wir fassen, erfinden, erbitten oder uns vorstellen können. Epheser 3,20, hier heißt, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles, das wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirkt. Wenn wir uns auf das Vergangene konzentrieren, haben wir die Tendenz, uns auf das zu konzentrieren, was wir hätten tun sollen oder hätten tun können. Was hätte ich anders machen können? Kennt ihr das? Vielleicht schauen wir auf unsere Vergangenheit und nehmen an, dass die Zukunft genauso sein wird. Und wir geben auf. Vielleicht ist das deine Erfahrung. Vielleicht hast du schwierige Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht. Du hast Verletzungen erlebt. Du hast Fehler gemacht. Aber Gott ist in der Gegenwart und er kann einen Unterschied machen. Wir können mit der Vergangenheit umgehen in dem Sinne, dass wir unseren Mitmenschen vergeben und uns selbst vergeben. Aber wir können die Vergangenheit nicht neu leben. Das ist etwas, was ich immer wieder mir bewusst machen muss. Das heißt nicht, dass wir die Vergangenheit ignorieren sollen. Das Ziel ist, dass wir die Vergangenheit nicht aus unserem Gedächtnis auslöschen, sondern zu dem Punkt kommen, dass wir nicht bitter darüber sind und dass sie uns nicht kontrolliert. Betrachten wir zum Beispiel den Apostel Paulus. Er hätte zurückschauen können und geradezu gelähmt werden können durch die Schuld und die Schande, die Gemeinde Jesu Christi verfolgt zu haben. Er hat billigend zugeschaut, wie der Stephanus gesteinigt wurde. Und er hat sogar die Kleider der Mörder gehalten. Aber sobald ihm vergeben worden war, verschwendete Paulus weder Zeit noch geistliche Energie, um zurückzuschauen. Er wusste, dass die Vergangenheit unter dem Blut Jesu war und er war frei, um zum Ziel voranzuschreiten. Vielleicht ist da eine Charakterschwäche oder eine sündhafte Gewohnheit, mit der du zu kämpfen hast. Du dachtest vielleicht, das hast du jetzt mit Gottes Hilfe überwunden und das hast du jetzt im Griff und dann fällst du. Anstatt einen Schritt vorwärts zu gehen, gehst du 2 Schritte zurück. Ich weiß nicht, wer sich jetzt hier spontan mit diesem Szenario identifizieren kann. Aber für mich sind das ganz reale Kämpfe. Und es war ja gerade erst vor 2 Wochen, wo mir genau das wieder passiert ist. Anstatt einen Schritt vor, bin ich 2 Schritte zurückgegangen. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum habe ich diese Erfahrung gemacht? Es hätte doch alles ganz anders laufen können. Aber jetzt sage ich mir, es war zumindest insofern gut, als dass ich heute Morgen wirklich weiß, wovon ich rede. Gott sagt, siehe ich. Und das impliziert, schau nicht auf dich selber, sondern schau auf mich. So werden wir umgewandelt, nicht im eigenen Bestreben, in unseren eigenen Aktionen und Plänen, in unseren eigenen Selbstverbesserungsversuchen, sondern indem wir auf ihn schauen. So wie Moses die eherne Schlange aufgerichtet hat für die Kinder Israel. Er wollte, dass sie auf diese Schlange schauen, um gerettet zu werden. Das war ein Symbol. Und so möchte Gott, dass wir auf Jesus Christus schauen. So wie Gott dem Volk Israel gegenüber vergebungsbereit war, so ist er das auch heute. Und im selben Kapitel, Jesaja 43, 24 und 25, Jesaja 43, 24 und 25 lesen wir: Du hast mir nicht Gewürzrohr um Geld gekauft und mit dem Fett deiner Schlachtopfer mich nicht getränkt, aber du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Gott war sehr geduldig mit den Kindern Israel, nicht wahr? Und so ist er auch geduldig mit seinem Volk heute. Gott musste sich seinem Volk sozusagen neu vorstellen und es nochmal an seinen Charakter erinnern. Und er beginnt in Vers 15 von Jesaja 43, indem er sagt: Ich, der Herr, euer Heiliger, der ich Israel geschaffen habe, euer König. Er beginnt, indem er sie erinnert, dass er Yahweh ist, der große Ich Bin. Der Gott, der immer gegenwärtig ist. Vielleicht hast du deine Augen vom Herrn weg auf deine Situation gerichtet. Vielleicht hat die Schwierigkeit, der du gegenüberstehst, deine Gedanken darüber benebelt, wer Gott ist. Vielleicht hast du vergessen, dass derjenige, der an deiner Seite ist, der ewige, allmächtige und allgegenwärtige Gott ist, der einen Weg macht. Das hat sicherlich auf das Volk Israel zugetroffen und es war auch meine Erfahrung. Also ich habe ja erwähnt, dass ich durch diese schwierige Zeit gegangen bin und es war in der Tat die schlimmste Depression, die ich jemals in meinem Leben durchlitten habe. Also die Diagnose war eindeutig. Es gibt ja diese Liste, wo man dann sehen kann, Symptome für eine Depression und so ziemlich alles hat auf mich zugetroffen. Und das Problem war aber, ich musste ja funktionieren, ich musste ja den Menschen dort dienen. Ich konnte ja gar nicht depressiv sein, das ging ja gar nicht. Also niemand auf dem Campus auf UG Pines wusste das. Es war nur von Hoffnung weltweit, da wusste es eigentlich auch fast niemand, außer Alberto und Patricia, denen ich mich dann schließlich geöffnet hatte, und noch ein paar enge Freunde. Und so, wie gesagt, ich musste funktionieren. Und dann im Oktober kam ein Gesundheitsgast aus Schweden nach UG Pines. Sie kam mit ihrem Mann, ich nenne sie jetzt mal Jennifer. Und sie hatte im Vorhinein gefragt, wenn ich da komme, kann ich da nicht eine Beraterin bekommen, die aus Europa ist? Und so kam ich zu ihr, weil ich die einzige Europäerin war. Also das sagt mir auch wieder, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Nun, diese Frau, sie war sehr nett, sie war in ihren 50ern, aber sie hatte eine lange Liste von Problemen. Körperlich, emotional, es war so viel, wir wussten gar nicht, wo wir ansetzen sollten. Und nach der ersten Woche der Behandlungen, es kam einfach kein Durchbruch. Sie war am Sonntag angekommen und dann am Sabbatmorgen hatte sie wieder einen Schwächeanfall. Und ich kam auch nicht so an sie ran, wir hatten ein paar Verheißungen gelesen und ich konnte irgendwie nicht vermitteln, was ich hier vermitteln wollte. Und ich war so frustriert an diesem Sabbatmorgen und ich schrieb eine E-Mail an den Arzt und er war nicht auf dem Campus und ich schilderte ihm kurz die Situation und ich schrieb, Dr. Mark, ich bin am Ende meiner Weisheit. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Und er antwortete mir noch am selben Tag. Und unter anderem schrieb er mir: Wir können nur das tun, was wir tun können. Aber wir können mehr tun, wenn wir mit Gott verbunden sind. Stelle sicher, dass du mit Christus verbunden bist, dass du im Weinstock bleibst. Wenn du im Weinstock bleibst, dann gibt es kein Ende deiner Weisheit. Denn die Kraft ist nicht deine, Es ist seine und seine Kraft hat kein Ende. Bleib nah bei ihm und lass ihn das Problem in die Hand nehmen und es lösen. Er liebt Jennifer sehr und nur er kann dir die Liebe und Geduld für sie geben, die du brauchst. Ja, das war sehr ermutigend. Und danach ging es etwas besser. Und die Frau ist ermutigt nach Hause gegangen. Nun im Dezember kam Dr. Horst Müller ans Institut, der übrigens nächstes Jahr auf unserem Camp Meeting sprechen wird. Und er hat für 10 Tage geholfen, dort die Gäste zu beraten. Und ich hatte wahrscheinlich den schwierigsten Fall, den ich je hatte. Es war eine ältere Frau, die zu diesem 10-Tage-Programm kam, die eigentlich sie kam mit Verdauungsproblemen, aber sie hatte eben auch mentale Probleme und sie litt unter Zwangsneurosen. Und ich nenne sie jetzt mal Hannah. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich jetzt noch jemand helfen, der mentale Probleme hat, emotionale Probleme. Und das war sehr herausfordernd, aber ich genoss es auch sehr, diese Frau kennenzulernen, also eine sehr liebenswürdige Dame. Nun, Dr. Horst Müller, ja, er beschäftigte sich Stunden mit ihr und es gab einen kleinen Fortschritt am Ende und sie ging ermutigt nach Hause. Nur 10 Tage später bekam sie eine Diagnose, es wurde Eierstockkrebs bei ihr festgestellt. Und Eierstockkrebs, das ist eine Krebsart, also wenn das diagnostiziert wird, dann ist es normalerweise schon zu spät. Also es hatte sich schon im Körper ausgebreitet. Und ja, wir telefonierten dann noch einige Male, aber im Februar verstarb sie dann. Und jetzt wird mir eigentlich erst so richtig bewusst, dass ich ein Privileg hatte, weil ich wirklich eine der Letzten war, die dieser Frau dienen durften. Nun im Januar verstarb dann meine Großmutter väterlicherseits. Es war nicht unerwartet, sie ging schon den Bach runter sozusagen. Es war schon mehrere Monate und es war nur nicht ganz genau abzusehen, wann sie sterben würde. Ich hatte gehofft, es würde nicht passieren, wenn ich dort bin. Aber es passierte und so flog ich natürlich nach Deutschland. Und das war eine andere Sache, die mir zu schaffen machte, weil wenn man depressiv ist, dann soll man keinen Jetlag haben. Das verschlimmert ja nur alles. Aber es war okay. Es war nur natürlich ein bisschen herausfordernd mit der Familie. Ich bin ja die einzige Adventistin. Aber ich verbrachte dann 2 Wochen im winterlichen Deutschland und kehrte im Februar wieder zurück nach UG Pines, um dort meine Arbeit wieder aufzunehmen. Und dann erinnere ich mich eines Morgens, ich ging mit einer Zwiebel in die Hand durch die Gänge. Ich wollte gerade so einen Wickel machen für jemand und da war da der Kaplan des Instituts. Und wie immer fragte er mich, hallo, wie geht's? Und wir kamen so ins Gespräch und er fragte mich, sag mal, möchtest du nicht am Freitagabend bei unserem Abendgottesdienst dein persönliches Zeugnis erzählen? Und ich dachte, oh nein, das kann ich doch nicht. Und ich sagte ihm, Bruder Champion, ich habe das doch schon, als ich Studentin war, habe ich doch schon mein Zeugnis erzählt. Und er sagte, ja, das ist ja schon so lange her, die Leute sind ja gar nicht mehr da von damals. Und ich druckste rum, ich sagte, nein, also das geht nicht. Und ich brach in Tränen aus. Ja, dann bat er mich in sein Büro und er sprach ein Gebet mit mir und wir redeten ein bisschen. Und er zitierte mir auch einen Psalm, den ich sogar auswendig gelernt hatte. Dieser Psalmtext gehört zu den Versen, die ich in meiner Sammlung habe, der Verse, die ich auswendig gelernt habe. Es ist Psalm 42, Vers 12, im Englischen Vers 11. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts heil und mein Gott ist. Und dann betete er wieder mit mir und er sagte, ich könnte jederzeit wieder vorbeikommen, wenn ich mal reden möchte. Ich habe dieses Angebot dann nicht in Anspruch genommen, aber ich weiß, dass das sicherlich nicht das letzte Gebet war, das er für mich gesprochen hatte. Und es gab auch viele andere, die für mich beteten und von diesem Zeitpunkt an ging es aufwärts mit mir. Und ich habe dann noch wunderbare Erfahrungen machen dürfen mit den Gesundheitsgästen. Und im Mai war ich dann sogar der Resident Lifestyle Counselor. Das heißt, es ist der Gesundheitsberater, der im Sanatorium mit den Gästen zusammen wohnt und dort die Nacht verbringt. Und ich war mir nicht sicher, ob ich das nochmal machen sollte, weil im Vorjahr war ich dazu eingeteilt gewesen und es war eine schwierige Gruppe. Da war eine 20-jährige Frau mit Typ 1 Diabetes und da musste ich in der Nacht mehrmals aufstehen, um ihr entweder den Blutzucker zu messen oder um ihr etwas zu essen zu machen. Und das habe ich nicht durchgehalten, da musste ich abgelöst werden. Aber dann wurde ich gefragt, es war nur eine kleine Gruppe mit 7 Leuten und ich sagte, okay, ich mache es. Und dann erfuhr ich aber, dass da eine Frau kommen würde mit Krebs im Endstadium. Und ich dachte, oh nein, das gibt's doch nicht. Wir hatten nämlich schon mal eine Frau im Krebs im Endstadium gehabt und sie hatte furchtbare Schmerzen und brauchte Tag und Nacht jemanden, der sich um sie kümmerte. Aber diese Frau, sie hatte überhaupt keine Schmerzen und wir hatten eine tolle Zeit zusammen. Und ja, ihr Name war Wanda und sie verstarb dann eine Woche, bevor ich UG Pines verließ. Aber wieder bin ich sehr dankbar, dass ich eine der Letzten war, die ihr dienen durften. Und das ist, was Gesundheitsarbeit, missionarische Gesundheitsarbeit ausmacht, dass wir Menschen zum Sterben vorbereiten. Das ist das eigentliche Grundprinzip. Und so kam meine Rückkehr nach Europa immer näher. Und dann waren die Terroranschläge in Brüssel und ich war so froh. Danke Gott, dass ich jetzt nicht dort bin. Und dann waren Leute schon besorgt, ja, dann, da willst du wieder zurück? Und ja, und ich kehrte zurück letzten Monat und in der Tat, es ist verändert dort. Es ist Militär überall, an den Metrostationen, an den Gebäuden der Europäischen Kommission. Wenn man reinläuft, dann steht da Alarmstufe gelb, was auch immer das bedeutet. Und dann ist natürlich auch das wechselhafte Wetter in Brüssel und die Großstadt. Und es war ein bisschen schwierig, mich umzustellen. Und im Moment weiß ich immer noch nicht, was jetzt kommen wird. Ich weiß nur, dass ich wieder einen Posten bekomme, voraussichtlich ab Mitte September. Ich weiß noch nicht, was es werden wird. Aber wenn ich zurückblicke, wie Gott das bisher geführt hat, mache ich mir doch überhaupt keine Sorgen mehr. Und es gibt immer wieder Leute, selbst hier auf dem Camp-Meeting, die mich ansprechen, warum eröffnest du nicht dein eigenes Gesundheitszentrum? Du hast doch jetzt so viel gelernt, du hast so viele Fertigkeiten. Aber es ist nicht jedermann berufen, in die Vollzeitmission zu gehen. Und es ist mir ganz besonders auch diese Woche bewusst geworden, dass es wichtig ist, dass ich berufstätig bin und Geld verdiene. Denn ich glaube, dass auch Hoffnung weltweit meine finanzielle Unterstützung braucht. In den letzten Jahren, seit wir die Printausgabe unseres Heftes nicht mehr ausgegeben haben, sind die Spendeneingänge drastisch zurückgegangen und die Arbeit muss ja weitergehen. Und so bin ich dankbar, dass Gott mir diese Stelle gegeben hat. Und so hat Gott mich durch diese Verse ganz persönlich angesprochen in dieser schwierigen Zeit und mir Zuversicht gegeben. Und selbst diese Woche, weil Anfang der Woche war ich mir nicht sicher, ja, wie soll das alles werden? Da kam das wieder hoch wegen meinem Job, weil ich eben noch nicht weiß, wie es weitergeht. Aber Gott hat es doch in der Hand. Gott möchte Neues in unserem Leben schaffen, in unseren Beziehungen, in unserer Gemeinde. Und das ist jetzt schon am Wachsen. Wir können die Knospen jetzt schon entdecken. Er schenkt uns Mut, Schritte zu gehen auf dem Weg, den er uns bahnt. Auch wenn dieser Weg durch die Wüste geht. Und seine Absicht ist, dass wir ihn kennen, dass wir so werden wie er. Dass unser Leben ein Kanal wird, durch den seine Liebe zu anderen fließen kann.